Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend zusammen. Der Hamburger Staatsoper fehle die Strahlkraft, meint der Logistikunternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne. Deshalb will er der Stadt am liebsten eine neue Oper bauen. Hamburg habe Besseres verdient, sagt er. Was von diesem Luftschloss zu halten ist, fragen wir gleich unseren Opernkritiker, der den Abend bei einer Premiere im alten Opernhaus verbracht hat. David Bösch hat dort Don Pasquale inszeniert, eine Opera buffa von Gaetano Donizetti. Hamburg ist auch mit im Boot, wenn wir über ein interessantes Projekt des Goethe-Instituts sprechen, das jetzt zum Abschluss kommt. Es geht um postkoloniale Erinnerungsorte in Lissabon und Hamburg. Und wir würdigen Yannis Xenakis an seinem 100. Geburtstag, diesmal nicht den Komponisten, sondern den Architekten Xenakis. Sie hören Fazit. Bekommt Hamburg eine neue Oper geschenkt? Am Wochenende hat der Spiegel darüber berichtet, dass der Logistikunternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne den Neubau einer Oper in der Hafen City plane. Er sei darüber schon mit dem Investor René Benko im Gespräch. Die Rede ist von einem 400-Millionen-Euro-Projekt. Vermutlich war das auch heute Abend Pausengesprächsstoff in der Hamburger Staatsoper am Gänsemarkt. Dort war für uns Uwe Friedrich bei der Premiere von Donizettis Don Pasquale. Guten Abend in Hamburg.
Guten Abend.
Lassen Sie uns mit den Neuigkeiten beginnen. Der 85-jährige Klaus-Michael Kühne kritisiert das derzeitige Opernhaus als asbestverseucht. Die Akustik sei mangelhaft, man solle das Gebäude abreißen. Wie wird das in Hamburg diskutiert?
Also das Publikum oder jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe auf dem Empfang, die zeigten sich doch eher irritiert, denn das Hamburger Publikum liebt sein Opernhaus. Ja, das ist kein unproblematischer Bau, aber ich sage jetzt mal, ich kenne kein Opernhaus in Deutschland, das ich für akustisch wirklich unproblematisch halten würde. Die haben alle ihre Tücken. Das ist wirklich kein Argument, ein Haus abzureißen. Und über dieses Modell, das er dort vorschlägt, zeigt sich auch Carsten Broster, der Kultursenator, wenig begeistert. Denn dahinter steckt ja, dass dieses super Grundstück mitten in der Stadt gewinnbringend von Immobilieninvestoren vermarktet werden soll, um dann ein anderes Haus, damit dieses Neubauviertel der Hafen City, aufzuwerten kulturell. Und Broster hat deutlich gesagt, also wir reißen das gar nicht ab, denn das Haus steht unter Denkmalschutz. Und dass die Stadt Untermieter werden soll bei einem Immobilieninvestor fürs Theater, kommt gar nicht in Frage. Wenn diese Leute der Stadt Hamburg ein neues Theater schenken möchten, als echte Mäzene, sei er selbstverständlich für Gespräche offen.
Was meinen Sie, wo geht diese Debatte hin?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Zum einen, weil dieses Theater ja auch erst vor kurzer Zeit groß erweitert und modernisiert wurde. Und alles andere halte ich eher für Luftschlösser, zumal jetzt in der nächsten Zeit auf die Kultur und die Kulturbudgets und das, auch wenn es jetzt Stadtentwicklung oder Bausenator zuständig wäre, im Grunde ist das ja ein Topf. Ich glaube, die Verteilungskämpfe werden sich auf ganz andere Dinge konzentrieren in den nächsten Jahren.
Kommen wir zum heutigen Abend, da gab es im alten Opernhaus eine Premiere. Deswegen sind wir eigentlich verabredet. Gaetano Donizettis Don Pasquale, eine virtuose Komödie des italienischen Belcanto-Repertoires. Im Mittelpunkt stehen vier Personen und es geht, ja, wie so oft in der Oper, um Männer und Frauen, um Sex und Geld. Inszeniert David Bösch, das denn auf der Höhe der Diskurse unserer Zeit?
Er inszeniert es eindeutig in der Gegenwart, also es werden WhatsApp-Nachrichten geschickt, es werden Schlagzeilen, Boulevardschlagzeilen projiziert, es spielt auch eindeutig in Hamburg. Man verabredet sich zum Eisessen im Planten und Blumen und örtliche Prominenz spielt eine Rolle in den Schlagzeilen. Dieser Don Pasquale sitzt in seinem Tresor, ein bisschen wie Dagobert Duck. Und man könnte an besagten Investor ja denken, der zu den 10 reichsten Menschen Deutschlands gehören. Und Pasquale weiß auch nicht so genau, was er mit seinem Geld anfangen soll. Die Norina, die Frau, die eigentlich in seinen Neffen verliebt ist, da ist ja tendenziell eher zickig, nicht so sehr die bewusst Überlegende, wie sie jetzt zu ihrem Ziel kommt, nämlich Ernesto zu heiraten. Es gibt einen ganz starken Moment in der Oper, wo sie Don Pasquale ohrfeigt und dann hat er so einen Schockmoment, jetzt ist sein Leben vorbei und er muss diese Ehe auflösen. Das verpufft so ein bisschen. Also diese großen Momente gehen bei David Bösch ein bisschen unter in gelegentlichem Klamauk. Man muss aber sagen, dass er die Geschichte an sich sehr nachvollziehbar erzählt, bis zum Happy End, das dann an einem Campingtisch mit Pizza gefeiert wird.
Ambrogio Maestri gab den Don Pasquale, bekannt für sein komödiantisches Talent. Wie ist er an diesem Abend?
Er ist absolut großartig, jede Geste sitzt, alles ist geschmackvoll und vor allen Dingen singt er diese Rolle. Er singt sie sehr schön, sehr anrührend auch in diesen Momenten, zum Beispiel nach der Ohrfeige, wahnsinnig virtuos. Er hat eine Freude an dieser Virtuosität, die er auch mit dem Publikum gerne teilt, auch mit dem ebenso virtuosen Kartal Karagedic als Malatesta. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem superschnellen Duett.
Tatsächlich, super schnell, aber gekonnt.
Ebenso wie die anderen auf der Bühne, Levi Seccapana ist Ernesto, ein Povero Ernesto, wahrscheinlich eine der schwersten Arien im Belcanto-Repertoire, wunderschön gestaltet. Daniel Denise ist die Norina, auch toll gespielt. Die Stimme gefällt nicht jedem, aber was sie damit macht, wie sie das musikalisch gestaltet und das betraf alle fünf, also der Notar ist eine Mini-Rolle, sagen wir alle vier großen Rollen, wirklich sehr schön gesungen.
Und die musikalische Leitung hatte der Italiener Matteo Beltrami, der hatte das Tempo oder die Tempi auch im Griff, ja?
Absolut. Und das Philharmonische Staatsorchester macht das auch richtig schön. Also bei deutschen Orchestern ist man immer ein bisschen skeptisch. Können die diese musikalische Fremdsprache? Ja, sie konnten. Beltrami macht nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern kann auch die ganzen Umschwünge in dieser Musik gestalten und den emotionalen Gehalt der Momente wunderbar herausarbeiten. Und sie eben auch alle zusammenhalten in dieser Virtuosität und der Komödie, die auch für viele Lacher sorgte.
Uwe Friedrich live aus Hamburg nach der heutigen Premiere der Oper Don Pasquale von Gaetano Donizetti, neu inszeniert von David Bösch. Ja, mal gucken, wie das weitergeht mit der Diskussion um das alte und möglicherweise neue Hamburger Opernhaus. Uwe Friedrich, besten Dank. Zwei Jahre lang haben sich Lissabon und Hamburg in einem gemeinsamen Projekt des Goethe-Instituts mit den Spuren und den Hinterlassenschaften der Kolonialgeschichte in den beiden Hafenstädten auseinandergesetzt. Untersucht wurde, wie sich der Kolonialismus, aber auch der antikoloniale Widerstand in den städtischen Raum eingeschrieben haben. An diesem Wochenende wurde das Projekt mit einem großen Festprogramm in Lissabon vorläufig abgeschlossen. Susanne Sporrer leitet dort das Goethe-Institut. Schönen guten Abend, Frau Sporrer.
Schönen guten Abend.
Hamburg und Lissabon haben ja eine sehr unterschiedliche Geschichte. Was verbindet diese beiden Städte mit Blick auf den Kolonialismus?
Ja, diese Unterschiede sind auf den ersten Blick in der Tat sehr groß. Aber was verbindet sie zuerst? Beides sind Hafenstädte. Und beides sind Städte, die sehr stark vom Kolonialismus profitiert haben. Und was wir in dieser ganzen Recherche gelernt haben, ist, wie eng der Kolonialismus in Hamburg, in Deutschland, aber ganz spezifisch in Hamburg, mit dem Kolonialismus in Portugal, in Lissabon verwoben war. Und das geht wirklich zurück auf den Beginn des 16. Jahrhunderts.
Geben Sie Beispiele dafür?
Ja, in dieser Zeit sind Hamburger Kaufleute nach Portugal gezogen, gegangen und waren an vorderster Front dabei, als es um den Aufbau des Sklavenhandels ging, als es um den Aufbau von Handelsbeziehungen ging und natürlich, als es darum ging, die Kolonien oder die beginnenden Kolonien auszubeuten. Und auf der anderen Seite gingen auch sehr viele Portugiesen nach Hamburg, das ist der Teil, der meistens unbekannt ist, und haben von dort aus diesen Dreieckshandel, diesen Handel über Lissabon nach Afrika mitorganisiert. Es sind auch Sepharden nach Hamburg gegangen, die dort auch sehr aktiv an dieser Wirtschaft partizipiert haben. Jetzt weiß man, dass die Position der Sepharden in Hamburg in dieser Zeit auch nicht so positiv war. Aber sehr profitiert hat Hamburg.
Sie sitzen jetzt in Lissabon, haben sich dort ja mit den Erinnerungsorten vor allen Dingen ja auch beschäftigt. Was sind da besonders wichtige, interessante postkoloniale Erinnerungsorte?
Also im Grunde ist die ganze Stadt von kolonialen Erinnerungsorten gezeichnet. Ein Schwerpunkt, und das ist natürlich einer der Touristenattraktionen, ist der Stadtteil Belém, weil man dort fast ein Zentrum der kolonialen Ehrung und der kolonialen Würdigung sozusagen wie eine Ausstellung aufgebaut hat, die heute Touristen aus der ganzen Welt anzieht, die aber sehr stark der ideologischen Begründung und Erklärung und letztendlich auch des Feierns des Kolonialismus gedient haben, also ganz klar ideologischen Zwecken folgte.
Also gab es darüber durchaus auch Kontroversen vermutlich in diesen 2 Jahren.
Man muss, glaube ich, schon in beiden Kulturen, in Deutschland wie in Portugal, sehen, dass die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in der Tat erst am Anfang steht, in vielerlei Hinsicht. Also wir alle haben ja das Gefühl, wir sprechen da jetzt schon mehrere Jahre darüber, aber wenn wir uns überlegen, wie dominant der Kolonialismus war, wissen wir natürlich, dass die Auseinandersetzung noch sehr, sehr lange braucht. In Portugal gab es ja Kolonien bis in die 80er Jahre hinein, also bis 1974, was bedeutet, dass es noch sehr viele Menschen gibt, die unmittelbar mit den Kolonien persönlich auch in Kontakt waren und die damit bis heute auch Kindheit, Erinnerungen etc. verbinden. Und das macht die Auseinandersetzung nicht eben einfach. In Deutschland gab es andere Gründe, warum man diese Auseinandersetzung so lange verdrängt hat. Da war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus dominant. Aber in beiden Ländern, wie überhaupt in ganz Europa, steht diese Auseinandersetzung tatsächlich noch sehr am Anfang.
Das Motto Ihrer Abschlussveranstaltung war ja auf dem Weg zu einer gemeinschaftlichen Stadt. Was würden Sie sagen, wo steht Lissabon auf diesem Weg? Also was hat das Projekt jetzt in Gang gesetzt?
Also wir können einfach sagen, als wir vor 3 Jahren begonnen haben, war dieses Thema ein Nischenthema. Und es gab natürlich sehr viele Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, auch in Teilen Aktivistinnen und Aktivisten, die dazu gearbeitet haben. Aber das Thema ist in der breiten Gesellschaft einfach tatsächlich noch nicht angekommen. Und wenn wir heute die Kultur betrachten und die Kulturveranstaltungen, sehen wir alleine 4 Ausstellungen im Augenblick zum Thema Kolonialismus. Also dieses Projekt hat eine in der Tat breitere Debatte angeregt, aber wir hoffen, dass das Projekt weitergeht und dass in Zukunft diese Debatte noch intensiver geführt wird.
Aufgearbeitet wurde vieles ja auch auf einer Internetseite, Remapping Memories. Es ist so eine Art Langzeitarchiv. Soll das auch noch weiter ausgebaut werden?
Also wir sind im Augenblick mit Partnern sowohl in Hamburg als auch in Lissabon in sehr intensiven Gesprächen, wie diese Webseite weitergeführt werden kann. Denn wir wollten kein Archiv entwickeln, sondern wir wollten ein lebendiges Archiv schaffen, was letztendlich auch für alle, die sich mit diesen Städten beschäftigen oder in diesen Städten leben oder auch für Kinder und Jugendlichen, die quasi in Bildungsprojekten sich mit dem Kolonialismus auseinandersetzt, Für diese Menschen sollte diese Seite auch in Zukunft etwas sein, womit sie arbeiten. Das ist ja vielfach sehr unbekannt, welche Geschichten hinter den einzelnen Orten stehen, dass ein Störgefühl entsteht, wenn man an diesen kolonialen Denkmälern vorbeigeht und dass man ein größeres Bewusstsein dafür gewinnt, dass es ganz andere Geschichten in der Stadt gibt, die vielleicht nicht erzählt werden, wo es keine Denkmäler gibt, die aber sehr wichtig wären.
Geben Sie dafür noch ein Beispiel. An was für Orte denken Sie?
In Lissabon, und ich finde, das ist ein ungeheuer spannender Prozess, entsteht derzeit ein Denkmal zur Würdigung der versklavten Menschen. Und das ist ein Projekt, was durch die Bürgerschaft, durch die Menschen, die hier leben, ins Leben gerufen wurde, wo dann Geld akquiriert wurde über einen Bürgerfonds, wo in partizipativen Prozessen ausgewählt wurde, was man will, wo der Künstler partizipativ ausgewählt wurde und wo in sehr kurzer Zeit ein neues Denkmal entstehen wird, was sozusagen ein anderes Gedenken möglich macht, nämlich ein Gedenken an die Menschen, die Opfer des Kolonialismus waren. Und allein dieses Denkmal hat eine derart intensive Diskussion in der Stadt hervorgebracht, dass man sieht, welche Kraft auch diese Denkmäler haben, im Guten wie im Schlechten. Wir sollten einfach sehr genau wissen, wie könnte eine Stadt aussehen, wo die kolonialen Denkmäler kontextualisiert sind, wo man ihre Geschichte kennt, wo man vielleicht Straßen umbenennt. Das sind ja Prozesse, die in vielen Städten jetzt diskutiert werden. Und wo man vielleicht neue Denkmäler und neue Orte identifiziert, die für ein demokratisches und nicht rassistisches Weltbild stehen und sehr viel mehr Identifikation möglich machen.
Sehen Sie die Stadt Lissabon durch dieses Projekt mit anderen Augen?
Unbedingt, unbedingt. Also das ist eine unfassbare Entdeckung der Stadt. Wir hatten einen Rundgang durch die Stadt organisiert, auf den Spuren von kolonialen und antikolonialen Erinnerungsorten. Und man sieht die Stadt in ihrer Entwicklung, auch was alles vergessen und verloren gegangen ist. Das ist, wie wenn sich Schichten in der Stadt öffnen würden und man in eine ganz andere Stadt hineinblicken kann, die sozusagen verborgen ist und die es gilt zu entdecken. Und das sind ungeheuer spannende Prozesse für uns alle.
Susanne Sporrer leitet das Goethe-Institut in Lissabon und war vor Ort beteiligt an dem Projekt Remapping Memories Lisboa, Hamburg, postkoloniale Erinnerungsorte. Frau Sporrer, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Malerin Karin Kneffel ist eine Schülerin von Gerhard Richter. Während ihres Kunststudiums in den 80ern hat sie sich der Ölmalerei zugewandt, zu einer Zeit, als Malen in Öl gerade mal wieder für tot erklärt worden war. Inzwischen kombiniert sie ihren hyperrealistischen Stil mit einer surrealistischen Bildsprache. Sie zitiert Werke des Fauvismus und des Expressionismus und die sind im Franz-Marc-Museum in Kochel zu Hause. Karin Kneffel im Bild ist das Motto der neuen Ausstellung, in der die Werke der Künstlerin auf die Originale der klassischen Moderne treffen. Mit spannenden Effekten, meint Tobias Krone.
Die Szenerie könnte Teil der Ausstellung sein. Durch ein großes Fenster hat man aus dem Franz-Marc-Museum einen spektakulären Blick auf den tiefgrünen Kochelsee und die wolkenverhangenen Felswände des Herzogstands, die steil darüber aufragen. Verhangen, vernebelt, dunstig wirkt auch vieles in den Ölgemälden von Karin Kneffel. Die Motive ihrer Bilder liegen hinter angelaufenen Glasscheiben. Aber auch die sind nur gemalt, in der Technik des Trompe-l'œil.
Malerei ist ja eine sehr sinnliche Angelegenheit. Da hat man Pinsel und hat Farbe und da entsteht ein Illusionsraum. Und die Dinge, die ich male, natürlich will ich die so malen. Und diese Sinnlichkeit interessiert mich dabei natürlich auch. Und ich will so einen Tropfen natürlich genauso malen. Das ist mir ganz, ganz wichtig auch natürlich.
Sagt die Malerin, deren illusionistische Virtuosität an Gerhard Richter erinnert, ihren Lehrmeister an der Düsseldorfer Kunstakademie. Auch er malte fotorealistisch. In einem Raum findet sich von Kneffel zitiert in vierfacher Ausführung Richters berühmtes Porträt einer dem Betrachter abgewandten jungen Frau, seiner Tochter Betty. Kneffel hat davor Ausstellungsbesucher gemalt, die sichtlich skeptisch prüfen, ob es sich bei Betty wirklich nur um ein zweidimensionales Bild und nicht um ein plastisches Relief handelt. Auch hier legt die Künstlerin eine vermeintliche Glasscheibe darüber. Ein wichtiges Hilfsmittel, das uns zum Kern ihrer Arbeit führt, wie die Museumsleiterin Katrin Klingsoer-Leroy erläutert.
Die Frage der Position, der eigenen Position beim Sehen, also wo ist die Grenze zwischen dem Raum, in dem ich als Betrachter stehe, und dem Raum, den die Malerin schildert.
Auf die beschlagene Scheibe malt Kneffel mal ein Strichmännchen, wie man es nach dem Duschen auf dem Spiegel kennt. Mal lässt sie Tropfen frei herunterrinnen, mal lässt sie den Nebel in richterscher Manier einfach stehen. Auf der einen Seite also größter Respekt vor der Kunst, auf der anderen Seite größte Freiheit im Umgang mit ihr. Man möchte sofort zu Pinsel und Leinwand greifen oder zumindest zu einem imaginären Edding, um zusammen mit Karin Kneffel den Kunstmarktkoloss Richter mit zu verzieren. Doch außer der Aktivierung gelingt dieser Ausstellung vor allem eines. Sie lässt einen der Künstlerinnen auf die Schliche kommen.
Es ist eine Recherche gewesen, aber eine Recherche mit künstlerischem Blick und künstlerischer Intention.
Das Franz-Marc-Museum widmet sich sonst vor allem dem Expressionismus. Einer Kunst also, die ziemlich genau ein Jahrhundert vor Karin Kneffels Gegenwartskunst entstand. 2016 kam die Künstlerin hier vorbei, denn sie recherchierte für eine Werkserie. Kneffel malte Schwarz-Weiß-Fotografien eines Architekturmagazins aus den 1920er Jahren in Öl ab. Sie zeigten Interieurs der Bauhausvillen Haus Esters und Haus Lange. Gebaut hatte sie der Architekt Mies van der Rohe für zwei bedeutende Kunstsammler. Darin hingen große Werke der klassischen Moderne, Kirchner, Kokoschka, Chagall. Die interessierten Karin Kneffel. Viele dieser Bilder hängen heute in großen Museen, einige auch hier im Franz-Marc-Museum. Für die aktuelle Ausstellung konnte die Museumsleiterin wichtige Originale, die Kneffel in ihren Villeninterieurs zeigt, als Leihgaben gewinnen. Etwa Marc Chagalls heiligen Droschkenkutscher, eine Art Engel, mit dessen wellenförmigen Körper Kneffel wiederum ihre Spielchen auf der Tropfenscheibenebene treibt. Wenn man so manche Originale mit Kneffels Zitaten vergleicht, merkt man, so fotorealistisch wie die Malweise vorgibt, geht die Künstlerin gar nicht mit ihnen um. Eine Skulptur Ernst Ludwig Kirchners aus grob gekerbtem Kastanienholz wirkt im Gemälde wie glatte Bronze, während auf einem anderen Gemälde August Mackes Große Promenade und Kandinskys abstrakte Improvisation von 1911 fast grell wirken.
Sie sind viel kräftiger in der Farbigkeit und wirken fast wie, ja, wie so Fremdkörper im Bild, wie so Leuchtkästen so oder von hinten beleuchtet.
Dass wir uns da also mal nicht täuschen. Zu viel Illusion will Karin Kneffel uns Betrachtenden nicht schenken.
Das ist ja so mein Denkraum und da möchte ich, dass Sie sich da vorstellen und sich damit beschäftigen und darüber nachdenken und nicht darin versinken.
Ein Teil dieses Denkraums ist auch das Studium der Farben. Spiegeln sich in der illusionären Glasscheibe des Gemäldes von 2022 nicht das Gelb und das Blau der ukrainischen Flagge? Wer will, kann Karin Kneffel auch politisch lesen, subversiv, emanzipativ. Die einzigen Frauen, die es in ihre Gemälde der Sammlerwillen geschafft haben, sind Putzfrauen. Der einzige Mann hat sich gerade auf dem frisch gebonerten Boden auf die Nase gelegt.
Tobias Krone über die Ausstellung Karin Kneffel im Bild, zu sehen bis zum 3. Oktober im Franz-Marc-Museum in Kochel am See, eine Zugstunde von München entfernt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die ukrainischen Sieger des Eurovision Song Contest haben ihre Trophäe des Wettbewerbs zugunsten der Armee ihres Heimatlandes versteigert. Eine ukrainische Firma, die mit Kryptowährungen handelt, zahlte $900.000, teilte das Kalush Orchestra mit. Die Band hatte Mitte Mai mit dem Lied Stefania den 66. ESC in Turin gewonnen. Seit 2008 bekommen die siegreichen Künstler eine gläserne Mikrofontrophäe überreicht. Bei der Auktion der Band wurde auch das Markenzeichen ihres Frontmanns versteigert. Der gesamte Spendenerlös soll über eine Stiftung der ukrainischen Armee zugutekommen. Am Abend trat das Kalush Orchestra bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für die Ukraine am Brandenburger Tor in Berlin auf. Die Musikshow wurde live im ukrainischen Fernsehen übertragen. Zahlreiche Prominente und Politiker, darunter Bundeskanzler Scholz, sicherten der Ukraine ihre Solidarität zu. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat das Fehlen israelischer Künstler auf der Documenta in Kassel kritisiert. Wenn kein einziger israelischer Künstler eingeladen werde, dränge sich die Annahme auf, dass israelische Künstler boykottiert werden sollen, sagte er der Welt. Kürzlich hatte sich die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, zu Wort gemeldet und sich gegen Judenfeindlichkeit positioniert. Alle Künstlerinnen und Künstler, die künstlerische Leitung Ruhan Gruber, die Träger und die Geschäftsführung distanzierten sich eindeutig von Antisemitismus, sagte sie. Die Documenta findet vom 18. Juni bis 25. September statt. Der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Christian Wulff, hat mehr politische Unterstützung für Chöre gefordert. Zum Abschluss des Deutschen Chorfestes in Leipzig sagte der Altbundespräsident, anders werde die Chorszene die Corona-Krise nicht meistern können. Unter anderem sollten Auftrittsmöglichkeiten gefördert und das Ehrenamt finanziell stärker unterstützt werden. Die Kultusminister der Länder müssten sich außerdem darum bemühen, Schulchöre zu reaktivieren, die während der Pandemie ausgesetzt worden seien. Am viertägigen Deutschen Chorfest in Leipzig nahmen rund 9.500 Sängerinnen und Sänger teil. Ursprünglich war es für 2020 geplant gewesen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Das nächste Chorfest soll es 2025 in Nürnberg geben. Der US-Schauspieler Bo Hopkins ist tot. Das bestätigte seine Ehefrau dem Magazin Hollywood Reporter. Demnach erlitt Hopkins Anfang Mai einen Herzinfarkt. Er starb am Samstag in einem Krankenhaus in Los Angeles im Alter von 80 Jahren. Bekannt war Hopkins vor allem für seine Rollen in Hollywood-Klassikern wie The Wild Bunch oder American Graffiti. Zuletzt spielte er 2020 im Netflix-Drama Hillbilly Elegie an der Seite von Glenn Close eine Nebenrolle.
In Berlin, Paris und Athen wird der Komponist Yannis Xenakis rund um seinen heutigen 100. Geburtstag mit Konzerten gefeiert. Auch wir haben an diesem Wochenende in unserem Programm an verschiedenen Stellen sein musikalisches Werk thematisiert. Jetzt in Fazit wollen wir uns auf den Architekten Xenakis konzentrieren, denn das Entwerfen von Räumen, Konstruktionen und Strukturen, das war ja eigentlich sein erster Beruf. In den 1950er Jahren war er Assistent von Le Corbusier. Elisabeth Sikiarivi ist Architektin, Professorin und Gründerin von Hybrid Space Lab. Das ist so ein Think Tank für Architektur, Urbanismus, Design und digitale Kultur. Sie hat sich intensiv mit der Architektur von Yannis Xenakis befasst und wir wollen darüber sprechen, welche Bedeutung seine frühen Entwürfe für die heutige, für die zeitgenössische Architektur haben. Guten Abend, Frau Sikiarivi.
Guten Abend.
Sie haben Yannis Xenakis in den 90er Jahren ja noch persönlich kennengelernt. Wie kam das? Warum haben Sie sich für seine Entwürfe und für sein Denken interessiert?
Also ich fand es immer spannend. 1994, Xenakis war eingeladen an der Akademie der Künste in Berlin für einen Dirigentenworkshop. Damals war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Berlin und da bin ich zu Xenakis in Paris gegangen und habe probiert, ihn zu überzeugen, einen Vortrag über seine architektonische Arbeit in Berlin zu halten. Aber er hatte dafür keine Zeit, gab mir Bücher und sagte mir, ich sollte den Vortrag halten und er würde dann die Fragen beantworten. Und so ist es auch gelaufen. Er hat mich anschließend eingeladen, wenn ich wieder in Paris bin, ihn wieder zu besuchen, was ich auch gemacht habe. Und er hat mir dabei mehrere Bananenkisten gegeben, voll mit Zeichnungen, Kopien, Fotos, Texte zu seiner architektonischen Arbeit, alles durcheinander.
Okay, er hatte großes Vertrauen zu Ihnen.
Ja, ich sollte dies mitnehmen, Kopien machen und wieder zurückbringen. Und ich habe es auch echt zurückgebracht. Und danach habe ich einige Interviews mit Xenakis geführt, um überhaupt dieses Material zu verstehen. Mhm. Ja, und somit ist die Arbeit entstanden.
Vielleicht geben Sie uns noch die wichtigsten biografischen Stichworte zu Xenakis mit auf den Weg. Heute, vor 100 Jahren, geboren als Sohn griechischer Eltern.
Ja, der hat Bauingenieurwesen in Athen studiert und er kämpfte als junger Mann gegen die deutsche Besatzung im Rahmen der linken Widerstandsbewegungen und anschließend im linken Flügel im griechischen Bürgerkrieg und wurde dabei sehr schwer verletzt, konnte fliehen mit gefälschten Papieren. Das war 1947 und er konnte im Büro von Le Corbusier unterkommen. Für Le Corbusier war es egal, dass er keine Papiere hatte. Le Corbusier selber hatte auch kein Architekturdiplom. Und er hat angefangen erstmal als Bauingenieur und er hat sich langsam Richtung Architektur eingearbeitet.
Er hat dann zwei Bauten realisiert, die in die Architekturgeschichte eingegangen sind. Das Dominikanerkloster Sainte-Marie de la Tourette und gemeinsam mit Corbusier den Philips-Pavillon für die Brüsseler Weltausstellung 1958. Was ist das Besondere an diesen Entwürfen?
Was ganz spezifisch in dem entwerferischen Beitrag von Yannis Xenakis war, sein Interesse an das Licht. Also er konzipierte Elemente, die Licht einfangen, leiten, verwandeln. Zum Beispiel für dieses Kloster La Tourette hat er so eine rhythmisch gegliederte Fassade, die das natürliche Licht in das Gebäude bringt, auch mit dem Schatten, der dazu gehört. Später hat er selber, also Xenakis selber, auch Lichtinszenierungen gemacht, Klang- und Lichtinszenierungen, Polytope. Einige hat er dafür gemacht, in Montreal, in Japan, Osaka, in Paris, in Persepolis auch und in Mykines in Griechenland. Und auch den Diatop, das war eine Kombination von Klang- und Lichtinszenierungen, in einer eigens von ihm selber, also von Xenakis selber, entworfenen Zeltkonstruktion, so ein mobile Pavillon, der in Paris und dann in Bonn gezeigt wurde. Mhm. Und weil Sie Philips Pavillon genannt haben, ist auch sein Interesse ja an volumetrischen Formen, also eine dreidimensionale Form. Mhm. Also Philips Pavillon ist typisch dafür, der besteht aus Betonschalen, die doppelt gekrümmt sind, also richtig dreidimensional, also nicht in einem Raster unterzubringen. Ne? Mhm. Der Philips Pavillon war für die 1958er Brüsseler Weltausstellung und das war eigentlich gedacht als ein Gefäß für ein elektronisches Gedicht, Poème électronique, der aus so einem visuellen Teil bestand, der Le Corbusier konzipiert hat und dann von einem verräumliches Musikstück von Edgar Varese. Es ist interessant zu sehen, dass der architektonische Diskurs sehr, sehr lange große Mühe hatte mit diesem Philips Pavillon. Und sicherlich ein Grund ist, dass es ja ein Gebäude ist mit dem Licht und Ton, also eine Art von hybriden Raum. Das passte nicht, sagen wir, in den Kanon der Architektur. Und da sieht man auch die Co-Autorenschaft von Xenakis und Le Corbusier, wobei Le Corbusier das nicht akzeptieren wollte. Die haben sich dafür gestritten und
er hat ihn dann rausgeschmissen. Er wollte auch keinen Konkurrenten, glaube ich.
Genau, er wollte immer als Einziger dastehen, obwohl ein Architekturbüro, da sind ganz viele Menschen.
Was Sie mit dem doppelt gekrümmten sagen, ist vielleicht ein bisschen schwer sich vorzustellen, weil wir jetzt kein Bild davon haben. Aber wenn ich das beschreiben würde, jetzt im Unterschied zu dem, womit man Corbusier sonst assoziiert, dann sind das eben keine geometrisch rechtwinklig geordneten oder quadratischen Elemente, Linien, sondern das ist auch wie so ein Zelt, in dem bestimmte Elemente einfach nach oben streben.
Ja, das ist genau, wie Sie das beschrieben haben, so wie ein Zelt, wobei dieses Zelt nicht aus Flächen, aus ebenen Flächen besteht, sondern aus doppelt gekrümmten Flächen.
Mhm. Und wenn Sie sagen, das sind hybride Räume, dann ist das vielleicht auch das Stichwort dafür, warum sich die zeitgenössischen ArchitektInnen für solche Entwürfe heute interessieren. War Xenakis so eine Art Pionier für das, was heute angesagt und auch gefragt ist?
Ja, sicherlich. Diese Licht-Klang-Raum-Architekturen sind Pionierleistungen für die Weiterentwicklung von Architektur heute, für diese hybride Räume, die mehrere Dimensionen, auch Licht und Ton und so weiter, zusammen berücksichtigen. Noch ein anderer Grund, warum er eigentlich als eine Referenzperson gesehen werden kann, ist, dass heute mit Hilfe von Digitalisierung die zeitgenössische Architektur komplexere und dynamische Formationen integrieren kann. Also man kann die zeichnen, man kann die kontrollieren, man kann die sogar bauen. Ne?
Und er hat einen speziellen Computer selbst gebaut. Ne?
Und ganz interessant bei dem Computer ist, dass dieser Computer als Schnittstelle so eine Reisschiene hatte, die architektonische Reisschiene. Also im Prinzip ein Instrument, was er die Architektur kannte. Und auch was ganz interessant ist, ist, dass diese Computer visuelle Informationen, also Grafiken, direkt in Ton übersetzte. Und ich glaube, das ist sehr spezifisch für Xenakis.
Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über den Zusammenhang seiner Architektur oder seines architektonischen Denkens und seines musikalischen Denkens. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber können Sie das kurz auf den Punkt bringen, welche Verbindung es da gab von der Architektur zur Musik? Denn er hat sich ja dann irgendwann gegen die Architektur und für die Musik entschieden.
Es geht um die Übertragung von Strukturen von einem Medium in das andere, dass er Musik objekthaft als eine Gesamtstruktur denkt und in der Architektur, sagen wir, so eine musikalische Haltung einbringt und dass er dieselben Strukturen in Architektur und in Musik materialisiert.
Am 100. Geburtstag von Yannis Xenakis hat die Architektin Elisabeth Sikiaridi vom Hybrid Space Lab an den Pionier der hybriden Räume erinnert, Yannis Xenakis. Ihnen, Frau Sikiaridi, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank und schönen Abend.
30 Jahre nach Beginn des Bosnienkriegs besucht unser Korrespondent Srdjan Govedarica besondere Orte, die an diesen Krieg erinnern. Darunter das Museum der Kriegskindheit in Sarajevo. Hier werden Zeugnisse von Menschen gesammelt, die als Kinder Krieg erlebt haben. Zum Beispiel den der 90er Jahre in Bosnien.
Maja Salkic hat es eilig. Sie ist Schauspielerin und muss gleich zur Probe. Für einen Kaffee in den Gassen der Altstadt von Sarajevo reicht die Zeit aber. Sie möchte uns von einem Gegenstand erzählen, der ihr viel bedeutet. Es ist das Geschenk zu meinem letzten Geburtstag, den ich mit Selma verbracht habe. Das war 1991 im September. Die Rede ist von einem kleinen Hund aus Porzellan, den Maja damals zu ihrem 12. Geburtstag bekommen hat. Vielleicht würde sie sich unter anderen Umständen an die kleine, kitschige Figur gar nicht erinnern. Doch wenige Tage vor Majas 13. Geburtstag im ersten Kriegsjahr 1992 geschah eine Tragödie. Majas beste Freundin Selma fuhr mit ihren Eltern und einem anderen Verwandten an dem Tag ins Krankenhaus. Dort lag ihr Bruder, den eine Granate beim Spielen getroffen hatte. Auf der Rückfahrt vom Krankenhaus fiel eine Granate direkt aufs Auto. Alle kamen ums Leben, nur Selmas Mutter überlebte. Maja sagt, dass sie den Verlust ihrer besten Freundin lange Zeit irgendwo tief im Inneren verschlossen hatte. Doch dann hörte sie davon, dass ein Museum in Planung sei, das sich mit Kindheitserinnerungen an den Krieg beschäftigt und dass dafür Exponate gesucht werden. Maja entschließt sich, den kleinen Porzellanhund zu spenden und die Geschichte dahinter zu erzählen. Das Geschehene bleibt damit für die Ewigkeit, genauso wie die Erinnerungen an meine Freundin, unsere Freundschaft und den Krieg. Das Museum der Kriegskindheit findet man in einem unscheinbaren Innenhof, nur wenige Minuten zu Fuß von der Fußgängerzone im Herzen Sarajevos. Zurzeit hängen dort rund 50 Exponate, ein Bruchteil des mittlerweile 5000 Stücke umfassenden Archivs. Zu sehen sind vor allem Alltagsgegenstände und jeweils eine kurze Geschichte dazu. Etwa die Aktentasche ihres Vaters, das ein Mädchen während des Krieges als Schultasche benutzt hat, weil sie keine andere Tasche hatte. Alle nannten mich nur noch die Sekretärin, schreibt sie dazu. Oder ein weißer Teller, den die damals 12-jährige Indira mangels eines echten Pokals als Hauptpreis bei einem Kunstwettbewerb in der Schule gewonnen hatte. Für sie war der Teller damals wie ein echter Pokal aus Gold. Sie ist heute selbst Kunstlehrerin und sie erzählt, dass sie das Gefühl habe, heute würden Leistungen und Mühen der Kinder nicht mehr so wertgeschätzt wie damals. Erzählt Museumsmitarbeiterin Mia Babic, die mit vielen der Spender im persönlichen Kontakt steht. Grundsätzlich gehe es dem Museum darum, Kinder nicht als passive Opfer des Krieges darzustellen, sagt Gründer und Direktor Jasminko Halilovic. Persönliche Verluste, traumatische Erlebnisse und langfristige Folgen sind ein wichtiger Teil der Kriegserfahrung. Und auch das ist in unserer Ausstellung zu sehen. Was aber oft übersehen wird, ist, dass auch das Lesen von Büchern, Freundschaften, Versuche zu lernen oder diverse Hobbys auch dazu gehören. Und dabei zeigt sich eine große Kreativität, die durch den Mangel an Ressourcen inspiriert ist. Jasmin Kokalilovic ist Jahrgang 1988 und hat selbst seine Kindheit im Krieg verbracht. Keimzelle für das Museum war Halilovics Buch »Kindheit im Krieg, Sarajevo 1992-95«, zu dem 1600 Menschen nach einem Aufruf ihre Kindheitserinnerungen an den Krieg beigesteuert haben. Inzwischen ist das Museum weltweit bekannt und preisgekrönt und es hat Ausstellungen unter anderem in Kiew, Belgrad und Pristina veranstaltet. Längst hat das Museum nicht nur den Bosnienkrieg im Fokus. Inzwischen umfasst die Sammlung Exponate aus 15 verschiedenen Konfliktgebieten, darunter die Ukraine, Irak und Afghanistan. Denn Erfahrungen, die Kinder im Krieg machen, haben einen universellen Charakter, sagt Jasmin Kohalilovic. Ich war mal in Japan, weil mein Buch dort veröffentlicht wurde. Und es kamen Menschen auf mich zu, die im Zweiten Weltkrieg Kinder waren und den Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebt hatten. Sie sagten mir, dass sie sich mit vielen Erinnerungen identifizieren können, die in meinem Buch zu lesen sind. Zurück in der Fußgängerzone. Schauspielerin Maja Selkic trinkt ihren Kaffee aus und muss jetzt gleich los zur Probe. Sie sagt, dass sie oft an ihre Kindheit im Krieg denke, vor allem seit sie selbst Kinder habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für meine Eltern damals war. Morgens um 8 waren wir alle beisammen, gesund und munter. Dann ging jeder seiner Wege und niemand wusste, wer abends noch am Leben sein wird.
Das Museum der Kriegskindheit in Sarajevo. 30 Jahre nach Beginn des Bosnienkriegs ist das ein ganz besonderer Erinnerungsort. Und jetzt schaut Tobias Wenzel in die gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 30. Mai.
Wir pflegen eine veritable Kultur des Wehklagens und sind nicht in der Lage, in unserem Land zu leben, ohne einen tiefen Seufzer auszustoßen, schreibt der französische Autor und Philosoph Pascal Bruckner in der Neuen Zürcher Zeitung über sich und seine Landsleute. Die seien hoffnungslos konservativ und bekämpften jede noch so kleine Veränderung mit revolutionären Gesten. Die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 werde Monate des Aufruhrs auslösen. Die Repräsentanten unserer Gewerkschaften treten auf wie Sans-Culotten und bringen ihre Forderungen in der Sprache von Robespierre und Lenin vor. Am erschreckendsten ist, schreibt die russische, in Berlin lebende Autorin Irina Rastorgujeva in der Frankfurter Allgemeinen, dass die antirussische Rhetorik die Rhetorik von Putins Russland wiederholt, indem sie denselben Tonfall, dieselben Phrasen und dasselbe Vokabular verwendet und alle in unsere und die anderen in bedingungslos gut und bedingungslos schlecht einteilt. Die Ablehnung der russischen Kultur werde zunehmend zum Mainstream, kritisiert Rastorgujeva. Sie verstört die Vorstellung, die Nationalität bestimme die moralischen Qualitäten eines Menschen. Wenn sich jemand gegen den Krieg und die russische Führung ausspreche, sei es doch egal, ob es ein Ukrainer oder Russe sei. Die Kultur sei immer auf Dialog aus. Ein Boykott russischer Kultur sei der falsche Weg, um einen Sieg der Ukraine gegen Russland zu ermöglichen. Wenn ein Opfer für den Sieg darin bestünde, Dostojewski, Tolstoi, Tschechow und Tschaikowski aus der Weltliteratur zu entfernen, warum nicht, schreibt Rastorgujeva. Doch dann stellt sich eine neue Frage. Dostojewski hat verschiedene Schriftsteller beeinflusst, beispielsweise Kafka, der ihn als eigentlichen Blutsverwandten ansah. Was soll man nun mit Kafka machen? Irina Rostogujewa erwähnt auch den Fall des ukrainischen Regisseurs Sergei Losnitsa, der aus der ukrainischen Filmakademie ausgeschlossen wurde, weil er sich gegen einen Boykott des russischen Kinos positioniert hatte. In der Süddeutschen Zeitung ist ein Interview mit dem Regisseur genau zu diesem Thema zu lesen. Direkt daneben ein Fazit der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes. David Steinitz freut sich darüber, dass die Goldene Palme nicht an irgendeinen Kunstquatsch gegangen sei, sondern an Ruben Östlunds schwarze Komödie »The Triangle of Sadness«. Der Höhepunkt des Films sei eine Kreuzfahrt auf einer Luxusjacht. Beim Captain's Dinner, einem Austernschmaus während eines heftigen Sturms, wird allen schlecht. Die daraus resultierende Massenkotzszene war der mit Abstand lustigste Kinomoment des ganzen Festivals und ist vermutlich auch der erste Leinwandmoment des ganzen Kinojahres, schwärmt Steinitz in der SZ. Sein Kollege Andreas Kilb schreibt weniger begeistert in der FAZ: Man könnte Östlunds kalkuliertes Spiel mit unserer Schadenfreude auch kalt oder sogar zynisch nennen, aber einen Palmengewinner ficht das nicht an. Der Glanz von Cannes überstrahlt jede Kritik. Diese Einstellung würde Toni Kroos sicher gefallen. Als Gewinner der Champions League mit Real Madrid empfand er die eigentlich harmlose Frage von ZDF-Reporter Nils Kaben als kritischen Affront. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, dann stellst du mir zwei so Scheißfragen, antwortete Kroos und brach das Interview ab. Kroos habe wohl nicht mit einem Reporter, der kein Cheerleader ist, sprechen wollen, schreibt nun Cornelius Pollmer amüsiert in der Süddeutschen und outet sich als Fan missglückter Spielerinterviews. Vermutlich wäre Toni Kroos lieber vom Ex-Boxer Axel Schulz interviewt worden. Der sei, so Pollmer, einmal Ringreporter beim RTL-Promi-Boxen gewesen und habe nach dem Kampf einem Trainer das Mikrofon mit den Worten hingehalten: Sag mal deine Sachen.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.